Vor gut einem Jahr haben wir mit einer Predigtserie durch das erste Buch Mose pausiert und dann zwei neutestamentliche Briefe behandelt, den Brief Philemon und den Brief Jakobus. Heute wollen wir nun wieder einsteigen, da wo wir aufgehört hatten, in dem ersten Buch Mose. Das letzte Kapitel, das wir vor einem Jahr durchgegangen sind, war Kapitel 23. Hier ging es um den Tod von Abrahams treuer Gefährtin Sarah. Abraham trauert um Sarah in Kapitel 23. Er liebte sie, er hat so viel gemeinsam mit ihr durchgemacht, so viel zusammen mit ihr erlebt. Über 60 Jahre waren sie verheiratet. Sie haben Gottes Führung erfahren, Gottes Bewahrung, Gottes Erziehung. Und ja, sie haben Gottes Segen und Gottes Treue erlebt, selbst da, wo es nach menschlicher Berechnung alles schon zu spät war. Und dann ist sie plötzlich tot. Abraham kauft ein Grab für seine verstorbene Frau. Das ist der erste und einzige Landbesitz Abrahams in Kanaan. Und Kapitel 24, bei dem wir heute beginnen, es ist ein fröhliches Kapitel. Während Kapitel 23 mit einer Beerdigung endet, schließt das 24. Kapitel mit einer Hochzeit ab. Das 24. Kapitel ist außerdem das längste Kapitel in 1. Buch Mose. Es ist sehr, sehr ausführlich, sehr detailliert. Und so manche Ausleger wundern sich, warum Mose so lang und ausführlich berichtet, wie Isaak eine Frau gesucht wird. Ist das wirklich so bedeutsam, dass das längste Kapitel in 1. Buch Mose ausmachen soll? Länger als die Schöpfungsgeschichte? Ist das wirklich angemessen? Nun zugegeben, es ist eine sehr, sehr schöne und lebendige Erzählung und ja auch ein sehr praktisches Thema. Und so Gott will, werden wir nächste Woche auch in dieses Thema ein bisschen näher einsteigen. Doch es geht Mose und dem Geist Gottes, der das Wort eingegeben hat, nicht vorrangig um eine romantische Brautschau, sondern in diesem Kapitel geht es darum, wie Gott seinen Ratschluss in dem Leben der Gläubigen ausführt. Darum lautet das Thema auch heute Gottes Vorsehung und menschliche Vorsorge. Um das genauer anzuschauen, betrachten wir heute die ersten 11 Verse aus 1. Mose 24. 1. Mose 24, die Verse 1 bis 11. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Und Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte, lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und dort eine Frau für meinen Sohn, für Isaak nehmen. Der Knecht aber sagte zu ihm, vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du ausgezogen bist? Da sagte Abraham zu ihm, nimm dich in Acht, dass du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringst. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und mir dies geschworen hat, deinem Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Wenn aber die Frau dir nicht folgen will, so bist du frei von diesem Schwur. Nur sollst du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen. Und der Knecht legte seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in Hinsicht auf dieses Wort. Da nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und nahm allerlei Gut seines Herrn mit sich. Und er machte sich auf und zog nach Aram-Naharaim, zu der Stadt Nahors. Und er ließ die Kamele niederknien draußen vor der Stadt am Wasserbrunnen um die Abendzeit, zur Zeit, da die Schöpferinnen herauskommen. Gottes Vorsehung und menschliche Vorsorge. Die Vorsehung Gottes ist ein sehr wichtiger Begriff für Gläubige. In unserem Bekenntnis wird die göttliche Vorsehung im 5. Kapitel so beschrieben: Gott, der gute Schöpfer aller Dinge, erhält, leitet, lenkt und beherrscht in seiner unendlichen Macht und Weisheit alle Geschöpfe und Dinge. Das ist die Vorsehung Gottes. Er ist nicht nur der Schöpfer aller Dinge, sondern er ist es auch, der alles erhält und alles lenkt und alles leitet. Und zwar zu dem Ziel hin, das er selbst bestimmt hat. In unserem Text finden wir nun eine absolut bedeutsame Verbindung von Gottes souveräner Herrschaft und Leitung und den weisen und praktischen Überlegungen, wie Abraham für seinen Sohn Isaak im Voraus plant und nach seinen Mitteln Sorge trägt um seinen Sohn. Und es ist wichtig, diese Verbindung von der Leitung und Vorsehung Gottes zu sehen mit dem, was wir Menschen tun, was wir Menschen tun sollen, was wir Menschen tun können. Und dann ist es wichtig, diese Verbindung zu sehen, damit wir das ganze Kapitel richtig verstehen. Und auch, damit wir in unserem Leben in rechter Weise Entscheidungen treffen können. Der erste Punkt ist dieser: Abraham vertraut der göttlichen Vorsehung. Abraham vertraut der göttlichen Vorsehung. Wie zeigt sich Abrahams Verständnis und Vertrauen auf die Vorsehung Gottes in unserem Text? Nun, zunächst einmal blickt er dankbar zurück und erinnert sich an die segensreiche Leitung Gottes. Abraham war alt, fortgeschritten an Tagen. Im Kontext erfahren wir, er war 140 Jahre alt. Und er schaut zurück auf sein bisheriges Leben. Und er erkennt, Gott hat mich segensreich geleitet. Abraham blickt zurück auf sein Leben und was erkennt er? Gottes Vorsehung. Gott war es, der mich geleitet hat, der mich erhalten hat, der mich bewahrt hat, der mich gesegnet hat, der mich zu seinem bestimmten Ziel geführt hat. Er sagt in Vers 7, der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und der mir dies geschworen hat, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden. Bei Abraham hört sich das an, als wäre er gar nicht selber gelaufen, sondern Gott hätte ihn einfach aufgehoben, genommen und in ein anderes Land gesetzt. So stark ist sein Bewusstsein von der Vorsehung Gottes. Gott hat mich genommen. Er hat mich herausgezogen. Er hat mich in dieses Land gebracht. Er hat zu mir geredet. Er hat mir geschworen. Das ist Gottes Plan. Es ist Gottes Wirken. Der alte Abraham, er sieht zurück auf sein Leben und sagt, ich sehe überall die Vorsehung Gottes. Weil Gott ihn rausgerufen hat aus der Stadt Ur, gemeinsam mit Sarah und auch seinem Vater Terach und seinem Neffen Lot, wir lesen das in Kapitel 11 und 12, sie machten sich auf nach Haran in Syrien, wo dann Terach starb. Und von dort rief Gott Abraham wieder und er sollte nach Kanaan ziehen. Und er machte sich mit Sarah und Lot auf bis nach Kanaan. Vieles verlief nicht so, wie Abraham es sich gewünscht hätte. Es gab Konflikte mit Lot, abenteuerliche Rettungsaktionen, die nötig waren, zermürbendes Warten auf einen Nachkommen, sündige Versuchungen, gefährliche Situationen. Aber Abraham blickt zurück und erkennt, Gott hat mich herausgenommen und mich geleitet. Gott war es. Er sagt nicht, ich habe mich durchgeschlagen, trotz aller Widerstände. Ich habe es geschafft in meiner Kraft. Ich habe mich durchgekämpft mit meinen Dienern, selbst gegen feindliche Heere. Nein, er sagt, Gott war's. Ihm gebührt alle Ehre. Gott hat mich genommen. Er hat mich geleitet. Er hat mir geschworen. Abraham preist Gott und er bestätigt die Vorsehung Gottes, dass der Herr lenkt und leitet. Er erinnert sich dankbar an die Vorsehung Gottes. Und außerdem ist er sich der absoluten Macht und Herrschaft Gottes bewusst und er bestätigt dies. Er ruft den Namen des Herrn an und nennt ihn den Gott des Himmels und den Gott der Erde. Das bedeutet, Gott schaut nicht nur auf den Himmel, auf die Engelswelt, auf sich selbst, sondern er herrscht und sorgt sich über alles, sowohl über den Himmel als auch über die Erde. Es ist alles sein Herrschaftsbereich. Scheinbar betont Abraham das hier ganz bewusst. Er sagt nicht nur der Gott des Himmels und der Erde, sondern der Gott des Himmels und der Gott der Erde. Und das ist wie ein Bekenntnis. Gott erhält, leitet, lenkt und beherrscht alle Dinge, vom Größten bis zum Kleinsten, alles im Himmel und auf der Erde. Er ist Gott über alle. Er ist Gott über alles im Himmel, über alle Mächte und Gewalten, über Engel und Geister. Und er ist auch der allein wahre Gott über alles auf dieser Erde. Und er gibt Acht auf seine Schöpfung. Er wirkt in dieser Welt. Und er hat unbeschränkte Kraft und Macht zu tun, was ihm gefällt. Jahwe, der lebendige Gott, er ist der allein wahre Gott über alles, was ist. Und dieser Gott hat alles unter Kontrolle und lenkt und führt alles nach seinem weisen Ratschluss. Selbst die Dinge, die in unseren Augen schief laufen. Er hat selbst unsere Sünde und auch das Unrecht von anderen. Er hat es unter Kontrolle. Nichts überrascht Gott. Sagte mal ein Pastor, bei Gott gibt es kein Ups. Er hat alles unter Kontrolle. Er ist der Gott des Himmels und der Erde. Und dann sehen wir Abrahams Vertrauen auf Gottes Vorsehung. Auch in seinem Glauben an Gottes Verheißung. Gott hat zu ihm geredet und etwas geschworen. Das ist außerordentlich. Gott schwört ein Versprechen. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Einen Nachkommen hat Gott dem Abraham versprochen. Und ja, durch ein Wunder haben Abraham und Sarah ein Kind bekommen, Isaak. Obwohl Sarah unfruchtbar war und schon sehr alt war. Und auch das Land Kanaan hat Gott Abraham und seinen Nachkommen versprochen. Und bisher besaß er nur eine Grabstelle. Doch er ist sich gewiss, Gott wird sein Wort halten. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Er wird sein Versprechen erfüllen. Das Wort Gottes lenkt und leitet Abrahams Denken und Handeln. Das, was wir hier sehen, worum es Abraham hier geht, es ist verbunden mit dem Wort Gottes, mit dem Versprechen Gottes. Darauf ist sein Herz ausgerichtet. Auf dieses Versprechen Gottes, deinem Nachkommen will ich dieses ganze Land geben. Und dieses Wort und dieses Versprechen von dem Gott, der alles beherrscht, das erfüllt Abrahams komplette Weltbild, sein Lebensziel, all das, worauf er hin arbeitet und denkt und hofft. Es ist das Wort Gottes, des Allmächtigen. Und schließlich rechnet Abraham mit Gottes guter Vorsehung auf den zukünftigen Wegen. Seinem Knecht ermutigt Abraham, indem er ihn vergewissert, wie Gott ihm beistehen wird. Der Gott, er wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Abraham ist sich absolut gewiss. Gott wird die Reise des Knechtes leiten in seiner guten Vorsehung. Abraham, er begegnete dem Engel Gottes nur an zwei Stellen ausdrücklich. Zum einen, als ihm und Sarah die Geburt Isaaks und die Zerstörung Sodoms angekündigt wurden. Und das zweite Mal, als ein Engel zu Abraham sprach, als er Isaak auf dem Altar gebunden hat. Wir lesen nicht, dass ein Engel dem Abraham auf seiner Reise vorangegangen ist, wie die Wolkensäule in der Wüste bei dem Volk Israel. Aber Abraham erkennt, Gott war auf der ganzen Reise mit seinem Engel zur Hilfe, auch wenn Abraham ihn nicht sah. Er schaut zurück und sieht, es war voll der Vorsehung Gottes. Ja, Gott hat seine Engel gebraucht, um mich zu bewahren und an diesen Ort zu führen. Und deswegen bin ich mir gewiss, er wird auch meinen Knecht mit seinem Engel vorangehen auf dieser Reise, die er nun geht. Und zwar zurück in das Land, von dem Abraham herkam. Abraham vertraut der göttlichen Vorsehung, dass Gott in seiner Güte alles lenkt und leitet zum Guten. Aus den vergangenen Erfahrungen, aus seiner Erkenntnis der Macht Gottes und dem Glauben an das Wort Gottes ist sich Abraham gewiss, Gott wird sich auch in dieser Sache annehmen. Er wird leiten und führen zu seiner Ehre und nach seinem guten Plan. Siehst du das hier? In diesem Anfang von diesem langen Kapitel, bei der Suche nach einer Frau, es geht hier, wir lernen hier etwas über Gottes Vorsehung. Abrahams Worte sind voll von Vertrauen und Glauben und Gewissheit an die mächtige Führung und Hilfe des Herrn. Er wird sein Versprechen erfüllen. Doch was bedeutet das dann praktisch? Lehnt sich Abraham zurück und sagt, wunderbar, wird alles schon werden, Gott ist in Kontrolle, ich genieße jetzt meinen Ruhestand. Nein, sondern zweitens, Abraham gebraucht angemessene Vorsorge. Abraham vertraut der völlig souveränen Herrschaft Gottes. Und trotzdem wird Abraham selbst aktiv und handelt. Und das steht nicht im Widerspruch. Nun, es kann ein Widerspruch in unserem Leben sein. Es kann ein Widerspruch sein. Wenn wir so handeln und wenn wir so planen, wie es Gott entehrt. Und wenn wir in einer sündigen Weise vorgehen, die entgegen dem offenbarten Willen Gottes ist. Und wenn wir so handeln, dass wir auf unsere eigene Kraft vertrauen. Und es widerspricht auch der souveränen Herrschaft und dem Vertrauen auf Gottes Vorsehung, wenn wir passiv werden und sagen, was Gott bestimmt hat, wird er schon irgendwie ausführen. Ich warte einfach still. Ich mache einfach gar nichts mehr. Es widerspricht Gott und seinem Wort, weil er nicht nur bestimmt hat, was er vollbringen will, sondern auch wie und durch welche Mittel. Gott erfüllt seinen Plan, indem er vor allem die Gläubigen gebraucht und befähigt, ja, sie begabt und benutzt als Instrumente, um in seiner Vorsehung alles zu erfüllen. Wir lesen im Neuen Testament sogar, manchmal gebraucht Gott sogar die Gottlosen als Instrumente, um seinen Ratschluss zu erfüllen. Pilatus und Herodes und die Römer, Gott hat sie gebraucht, um seinen Ratschluss zu erfüllen. Aber wie viel mehr sollen wir Gläubigen bereit sein, zu sagen, hier bin ich, Herr. Was kann ich tun, um im Vertrauen auf dich und auf deine gute Vorsehung mit hineingenommen zu werden in dein Handeln? Herr, gebrauche mich, sende mich, rüste mich aus, befähige mich. Abraham erkennt das. Und obwohl er alt ist und ein volles und gesegnetes Leben hatte, bleibt er aktiv und handelt. In vollem Vertrauen auf Gottes gute Vorsehung gebraucht er weise Vorsorge. Das heißt, er sorgt sich darum, er kümmert sich um die Nöte und Angelegenheiten der Zeit. Und dabei beleuchtet unser Text zunächst die Ernsthaftigkeit, mit der Abraham die Entscheidungen angeht, die anstehen. Er sagt zu seinem Knecht, lege doch deine Hand unter meine Hüfte, ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde. Abraham verlangt einen Schwur, also ein Versprechen, bei dem Gott selbst als Zeuge und Richter aufgerufen wird. Ein Schwur ist ein Ausdruck einer ernsten Verpflichtung. Wo Gott selbst als Zeuge aufgerufen wird. Und wenn ich es nicht ernst meine, soll Gott mich strafen. Er, der mein Herz kennt, der alle meine Gedanken kennt. Und darum, gerade darum darf es nicht leichtfertig oder betrügerisch missbraucht werden. Jesus warnt in der Bergpredigt davor, in einer fahrlässigen oder betrügerischen Weise zu schwören. Nein, ein Schwur ist eine ernsthafte Sache. Und genau darum geht es Abraham. Ich will dich schwören lassen. Bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde. Ein Schwur ist ein Ausdruck einer ernsten Verpflichtung. Er verlangt einen Schwur bei dem lebendigen und mächtigen Gott. Doch dieser Schwur ist noch etwas außergewöhnlich. Denn der Knecht, er soll seine Hand nicht einfach nur erheben zum Schwur, sondern unter Abrahams Hüfte legen. Vermutlich ist damit die Stelle gemeint, die für die Zeugungskraft eines Mannes steht. Und wenn es um diesen Bereich geht, ist es für einen Mann immer ernst. Aber es soll wohl bedeuten, dass dieser Schwur nicht nur in Bezug auf Abraham gilt, sondern auf seine Nachkommenschaft, also die Nachkommen, die aus seinen Lenden hervorgegangen sind. Und an dieser Stelle ist auch das Zeichen des Bundes Gottes mit Abraham und seiner Nachkommenschaft. Die Beschneidung war das Zeichen des Bundes Gottes mit Abraham in Bezug auf all die Verheißungen, die er ihm gegeben hat und seine Nachkommen. Dieser Schwur ist eine ernsthafte Sache. Und zwar nicht nur für Abraham und für sein Leben, sondern in Bezug auf seine Nachkommenschaft und in Bezug auf den Bund Gottes, den Gott mit ihm eingegangen hat. Und Abraham gebraucht angemessene Vorsorge. Das Vertrauen auf Gottes Vorsehung führt nicht dazu, dass Abraham seine Verantwortung leichtfertig oder halbherzig nimmt. Nein, er ist sich seiner Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen so sehr bewusst und er nimmt es so ernst mit diesem Schwur, als würde alles davon abhängen. Als würde alles von diesem Knecht abhängen und von seiner Ernsthaftigkeit und von dem, was er erringen wird und wie er diese Aufgabe annehmen wird. Was Abraham tut im Vertrauen auf Gottes völlige Kontrolle ist, dass er seine Aufgabe trotzdem absolut ernsthaft und gewissenhaft ausführt. Und gerade damit bezeugt er, wie wichtig ihm Gott ist. Oh, als Gläubige dürfen wir das Werk des Herrn nicht träge angehen. Als Calvinisten, die wir an die Souveränität Gottes glauben, dürfen wir das Werk des Herrn nicht fahrlässig angehen. Nein, im Gegenteil. Aus einer Furcht Gottes, aus einer Wertschätzung und Anbetung heraus sollen wir mit Furcht und Zittern ihm dienen. Als würde alles davon abhängen. Und darüber hinaus sorgt Abraham in rechter Weise vor, indem er klare Prinzipien festlegt, die dem Willen Gottes entsprechen. Abraham bekräftigt gegenüber seinem Knecht zwei Prinzipien, die nicht verhandelbar sind. Nicht verhandelbar. Zum einen, Isaak soll keine Kanaaniterin heiraten. Das Interessante ist, wir finden keinen Befehl Gottes an Abraham, dass Isaak keine Kanaaniterin heiraten darf. Wir finden das später unter Mose, dem Volk Israel, dass sie keine Kanaaniterin heiraten dürfen. Doch auch wenn dieses Prinzip kein direktes Gebot Gottes war, hat es etwas mit dem zu tun, was Gott dem Abraham geoffenbart hat. In Kapitel 15, als Gott mit Abraham den Bund schloss, da lehrte Gott Abraham, dass er die Kanaaniter richten wird. Und Abrahams Nachkommen dieses Land, dieses ganze Land erben werden, wenn die Schuld der Amalekiter und der anderen Kanaaniter voll ist. Abraham wusste also, Gottes Gericht steht über diesen Völkern. Außerdem kannte Abraham sicher die Verfluchung Kanaans, dem Enkel Noahs, durch Noah. Abrahams Prinzip, dass Isaak bloß keine Kanaaniterin heiraten darf, das mag noch mehrere Gründe gehabt haben. Vielleicht bemerkte Abraham auch, wie die Völker der Kanaans immer unmoralischer, immer gottloser wurden. Vielleicht befürchtete er, sein Sohn könnte durch eine Kanaaniterin verführt werden zu einer anderen Hoffnung. Dass er denkt, ach, dieses Land Kanaan ist mir vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Vielleicht können wir irgendwo anders hinziehen, dann haben wir diese Streitereien nicht. Es mag viele Gründe gegeben haben, aber der Hauptgrund ist, Gott hat angekündigt, sie zu richten. Diese Völker, sie stehen unter einem Fluch Gottes. Es mag den Kanaanitern derzeit gut gehen. Es gab einige freundliche Leute darunter. Abraham hatte Geschäftsbeziehungen mit ihnen. Er lebte in ihrer Mitte. Aber er weiß, sie stehen unter dem Fluch Gottes. Auf keinen Fall soll sich der gesegnete Erbe mit jemandem vereinen, der unter Gottes Zorn und Gericht steht. Das ist der Grund für sein Prinzip. Das ist der Grund, warum er sagt, diese Sache ist unverhandelbar. Und ein zweites Prinzip ist, Isaak darf unter keinen Umständen das Land Kanaan verlassen. Er soll daheim bleiben. Er soll sich nicht auf die Reise machen. Er soll nicht seine Verwandtschaft besuchen. Selbst wenn eine mögliche Braut nicht nach Kanaan kommen will, soll Isaak niemals, nie und nimmer dorthin zurück, von wo Abraham ausgezogen ist. Und wieder, wir lesen keine direkte Aufforderung Gottes, kein Gebot, kein Befehl, dass Gott Abraham gesagt hat, lass deinen Sohn Isaak bloß nicht die Landesgrenze überqueren. Aber dieses Prinzip legt Abraham fest wegen dem Wort Gottes, dass Abrahams Nachkomme das Land Kanaan besitzen soll. Aufgrund der Verheißung Gottes, aufgrund dessen, was Gott Abraham versprochen hat, legt er diese Prinzipien fest. Damit er das Versprechen Gottes nicht gering achtet, wenn Isaak die festen Häuser der Verwandten in Mesopotamien sieht oder das angenehme Leben dort. Er soll vielleicht auch dieses eine Stück Land, die Grabstätte bewahren, als ein sicheres Kennzeichen. Gott wird auch das ganze Land geben. Abraham legt Prinzipien fest. Aber nicht willkürlich oder bloß nach seinem eigenen Wunsch oder seinem eigenen Interesse, sondern die Prinzipien, die er festlegt, sie sind gegründet auf den Willen Gottes. Das, was Gott Abraham deutlich geoffenbart hat. Und da, wo Abraham aktiv wird, wo er vorangeht, da bedenkt er genau, was entspricht dem Willen Gottes. Selbst in den Bereichen, die vielleicht nicht ausdrücklich befohlen sind. Was ist angemessen in Bezug auf das, was ich weiß von Gott, was Gott mir geoffenbart hat, was Gott gesagt hat? Und das sind Prinzipien, die ich festlege in meinem Handeln. Und schließlich handelt Abraham, indem er Vernunft und geeignete Mittel gebraucht. Ja, das ist ein Hinweis an uns Christen. Die Bibel ist nicht gegen Vernunft und geeignete Mittel. Sie nennt das Prinzip Weisheit. Und es ist etwas, wonach wir streben sollten in diesem Leben. Gott hatte Abraham versprochen, dass seine Nachkommen so zahlreich werden wie Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Nun, Gott könnte aus den Steinen in der Wüste Kinder Abrahams machen, wie Johannes der Täufer das mal sagt. Doch für gewöhnlich gebraucht Gott in seiner Vorsehung natürliche Mittel. Und Gott ist nicht daran gebunden, aber es gefällt ihm, seine Pläne auf seinen bevorzugten Wegen zu erfüllen. Mit seinen bevorzugten Mitteln. Doch durch Isaak soll die Verheißung weitergehen, sodass durch Abrahams Nachkommen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und Abraham weiß, es gibt mehr als einen Stern am Himmel. Also sollte die Nachkommenschaft mit Isaak wohl weitergehen. Und dafür braucht er wohl eine Frau. Isaak ist etwa 40 Jahre alt. Und damals war die durchschnittliche Lebenszeit noch etwas höher. Und dennoch war es auch für Isaak wohl angemessen, eine Frau zu suchen in diesem Alter, sodass sie mitgebraucht werden in dem Segensplan Gottes, in der Erfüllung dessen, was Gott versprochen hat. Und darum wartet Abraham nicht, dass Gott schon irgendwie eine Frau aus Isaaks Rippe schnitzt oder irgendwie durch ein Wunder plötzlich eine Frau erscheint, sondern er macht sich ernsthaft und vernünftig Gedanken, was er tun kann, um seinem Sohn zu unterstützen, eine Frau zu finden, damit die Verheißung Gottes fortgeführt wird. Und dann hat er die Idee, dass eine Frau aus seiner Familie eine passende Option wäre. Es darf ja keine Kanaaniterin sein. Nach dem Prinzip, was er festgelegt hat, in Entsprechung gegenüber dem Wort Gottes. Aber Gott hat nicht durch einen Engel geoffenbart, wen Isaak heiraten soll. Doch wer würde schon einfach mit einem wildfremden Mann mitgehen, um einen unbekannten Jüngling zu heiraten? Abraham macht sich Gedanken. Es geht nicht nur darum, oh ja, die müssen unbedingt aus meiner Sippe sein, sondern er überlegt, wenn ich diese beiden Prinzipien aufrechterhalten will, keine Kanaaniterin, die uns hier kennen, und Isaak soll das Land nicht verlassen, wie kann ich eine Frau finden für meinen Sohn? Nun, Abrahams Bruder Nahor ist nicht mit Abraham aus Ur ausgezogen. Aber offensichtlich ist er einige Zeit später die halbe Strecke gereist. Und zwar bis nach Haran, wo auch Terach, ihr gemeinsamer Vater, gestorben ist. Und diese Stadt Haran wird dann Stadt Nahors genannt. Entweder weil er dort gelebt hat oder vielleicht weil er dort wirklich zu so viel Wohlstand gekommen ist, so viel Ansehen, dass diese Stadt nach ihm benannt wurde. Nun, war das nicht auch göttliche Vorsehung, dass Abrahams Verwandtschaft schon das halbe Stück entgegengekommen sind. Abrahams größere Verwandtschaft ist eine vernünftige Wahl, wenn er an den Prinzipien festhalten will. Und außerdem verlässt sich Abraham auf erfahrene und bewährte Menschen. Er selbst ist vielleicht schon zu alt oder zu schwach, um diese mehrmonatige Reise anzugehen. Aber er wählt wen aus? Seinen besten Diener. Der älteste der seiner Diener. Der schon am längsten für ihn arbeitet. Den er schon am längsten kennt. Und dem er bereits viel Verantwortung übertragen hat. Und zwar über all seinen Besitz. Er sucht den besten, erfahrensten, bewährtesten Knecht aus und verlässt sich mit auf sein Urteil, auf seine Weisheit, die der Herr ihm gegeben hat. Er gebraucht die Erfahrung und Zuverlässigkeit eines Mannes, dem er vertraut. Nun, das gehört zur Weisheit. Wir können von den Fähigkeiten und Stärken anderer profitieren. Und manchmal müssen wir erkennen, dass es nicht immer das Beste ist, wenn wir alles selbst machen. Abraham ist sehr vernünftig und weise in seinen Entscheidungen. Er weiß, wem er vertrauen kann. Und sein Diener fragt Abraham auch gerade bei der Ernsthaftigkeit des Schwurs: Was passiert denn, wenn die Frau gar nicht mit mir mitkommen will? Und Abraham, er berücksichtigt es. Er sagte zwar: Ich bin gewiss, der Engel des Herrn wird vor dir gehen, er wird dich segnen, er wird schenken, dass es Erfolg hat, aber nein, da habe ich kein Versprechen für. Nein, vielleicht. Vielleicht plant Gott es in seiner Vorsehung doch auf eine andere Weise. Nun, wenn dem so ist, gebrauche keine Gewalt, binde sie nicht auf ein Kamel und bring sie hierher. Kidnapping ist keine Option. Er sagt: Wenn sie nicht will, dann bist du frei von deinem Schwur. Ich vertraue der Vorsehung Gottes. Ich gebrauche alle Weisheit und alle Mittel, die mir zur Verfügung stehen. Aber wenn das nicht der Weg des Herrn ist, oh, dann wird es einen anderen Weg geben. Oh, dann verkrampfe dich nicht stur in eine Sache und sündige, damit du bloß irgendwie zu einer Ausführung kommst. Ja, Gott offenbart manchmal nicht alle Schritte auf einen Weg. Und dennoch ist es richtig, Weisheit zu gebrauchen und das zu beachten, was Gott aufgezeigt hat. Und vernünftige Schritte zu planen, um Gott zu gehorchen und ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Und doch wir müssen offen dafür sein, dass Gott zu seiner Zeit aufzeigt: Nicht auf diesem Weg. Das hast du dir so gedacht, aber nein, diesen Weg nicht. Abraham war ja selbst einmal fehlgegangen. Er dachte, er hat eine Verheißung von Gott bekommen, dass er einen Nachkommen bekommen soll. Aber seine Frau, Sarah, war unfruchtbar. Und er dachte, jetzt muss ich diese Verheißung selbst erzwingen, indem er Hagar, die Dienerin von Sarah, schwängerte. Er sah keine andere Möglichkeit mehr. Und er war nicht offen, dass Gott vielleicht in seiner Vorsehung einen anderen Weg hat. Aber Abraham hat daraus gelernt. Und jetzt in diesem Fall weiß er: Wenn Gott diesen Weg nicht segnet, oh, dann dürfen wir nichts erzwingen. Nein, dann hat Gott einen anderen Weg. Wenn sie nicht mit dir mitkommen will, oh, verletze nicht die Prinzipien, bring Isaak nie und nimmer dorthin. Nein, wenn sie nicht mit dir mitkommen will, dann wird Gott einen anderen Weg auftun. Dann bist du frei von deinem Schwur. Die Frau muss schon aus freien Stücken mitkommen. Und zuletzt gebraucht Abraham seine Güter. 10 Kamele, voll beladen mit allen möglichen Waren und Wertgegenständen. Das ist eine ganze Karawane. Das ging nicht nur um die Lebensmittel auf der Reise, das waren Brautgeschenke. 10 Kamele sind viel. Abraham gebraucht seine Güter, um in weiser Voraussicht, in weiser Vorsorge es einzusetzen und zu gebrauchen. Er nimmt das, was Gott ihm zur Verfügung gestellt hat, was Gott ihm geschenkt hat. Den Erfolg, den Gott ihm hat zukommen lassen. Die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, um Verantwortung zu übernehmen. Und er setzt es ein für den Dienst an seinem Nachkommen und somit auch für den Dienst an Gott. Er will, dass seine Güter, 10 Kamele voll beladen mit allen möglichen Dingen, er will, dass Gott sie gebrauchen kann in seiner Vorsehung, um seine Ziele zu erfüllen, weil er weiß, das ist gut. Abraham hätte viel mit den 10 Kamelen machen können und mit dem ganzen Schmuck, aber er weiß, oh, das Beste, wie ich es einsetzen kann, ist, dass ich es gebrauche, damit Gott seinen Segen erfüllt. Und was können wir daraus praktisch lernen? Lektionen aus Abrahams letzten Worten. Tatsächlich sind diese Worte, die wir gerade gelesen haben, die letzten aufgeschriebenen Worte des großen Patriarchen Abraham. Das ist das Letzte, was zitiert wird von dem, was er gesagt hat. Und auch wenn dieser Text vielleicht beim ersten Lesen etwas banal scheint, irgendwie vielleicht oberflächlich, finden wir hier sehr wichtige geistliche Lektionen für unser Leben. Zum einen, lerne geistlich sehen wie Abraham. Es heißt hier, der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Nun, ihr kennt vielleicht die Geschichte Abrahams. Er hatte viele Schwierigkeiten. Er lebte die ganze Zeit nur in Zelten. Er musste große Geduld aufbringen und viel an Schmerz ertragen. Doch es heißt, er war gesegnet in allem. In allem. In allem, was nur irgendwie bedeutsam war. Ja, er war vielleicht nicht gesegnet mit den schnellsten Kamelen oder die am wenigsten trinken oder so. Aber er war gesegnet in allem, was bedeutsam war, in allem, was Gott Gutes in seinem Leben hervorbringen wollte, in allem, was der Definition von gut entspricht, was der Definition von Segen Gottes entspricht. Nun kannst du das sagen über dein Leben. Kannst du blicken auf dein Leben wie Abraham und geistlich sehen und sagen, ich bin gesegnet in allem. Nun, vielleicht kommen dir als erstes all der Mangel auf. Ach, mir fehlt dieser Abschluss und mir fehlt so eine Summe an Geld und ich brauche unbedingt ein neues Auto und ich hab nicht den Job, den ich eigentlich wollte. Nun weißt du, wenn du den Herrn Jesus kennst, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann solltest du so sprechen können und so sehen können wie Abraham. In Epheser 1, Vers 3, da schreibt Paulus über sich und alle Gläubigen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet, hört einmal, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wenn du Christus hast, hast du alles. Dann bist du gesegnet in allem, was nur irgendwie einen Wert hat, was nur irgendwie von Bedeutung ist für dein Leben. Dann hast du alles. Wenn wir Christus haben, dann ist unser Leben voll und reich. Abraham lernte geistlich zu sehen. Über die Nöte und die Schwierigkeiten hinweg. Er hat gelernt, geistlich auf den Segen und die Vorsehung Gottes zu schauen und zu sagen, ich habe Gott. Der Gott des Himmels und der Gott der Erde ist bei mir. Er hat mir zu mir gesprochen. Er hat mir geschworen. Ich bin gesegnet in allem. Oh, wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht nach Himmel und nach Erde. siehst du, dass du in Christus gesegnet bist in allem. Dass in Christus Gottes Vorsehung über dein Leben so hell erscheint, dass du sagen kannst, selbst durch die dunklen Täler und selbst durch den Verlust und selbst durch Schmerz, oh, es ist Gottes gute Vorsehung. Er hat es alles zum Segen gebraucht. Es muss alles mitwirken zum Guten. Oh, es dient alles seiner Ehre und meinem Guten. Abraham konnte dankbar zurückblicken und sagen, der Herr hat mich herausgenommen. Herausgenommen aus einem Götzendienst, herausgenommen aus einer Sucht nach falschen Dingen, die Segen versprechen und es niemals geben. Und jetzt bin ich hier, nach menschlichen Maßstäben, vielleicht bemitleidenswert. Oh, du lebst immer noch im Zelt, du hast immer noch keinen festen Wohnsitz, du hoffst immer noch darauf, dass dein Gott dir sein Wort erfüllt. Aber Abraham sagt, ich bin gesegnet in allem. Ich bin gesegnet in allem. Wir sind oft so undankbar und so verzweifelt in den Nöten dieser Zeit, weil wir blind geworden sind für die gute Vorsehung Gottes in unserem Leben. Lerne geistlich sehen wie Abraham. Und eine zweite Anwendung ist diese, lerne geistlich hoffen wie Abraham. Abraham fordert seinen Diener auf, unter seine Hüfte zu greifen. Und wie gesagt, es zeigt hier den Bezug auf seine Nachkommenschaft, auf die Nachkommenschaft Abrahams und auf den Bund Gottes mit ihm. Nun, auf wen weist Abrahams Nachkommenschaft hin? Und worauf weist der Bund Gottes mit Abraham hin? Er führt zu einer Person. Das Neue Testament ist ganz deutlich. Jesus Christus ist der eine Nachkomme, der eine Same. In ihm erfüllt sich der ganze Bund Gottes mit Abraham und mit den Menschen. In Jesus allein kommt all das, was Gott Abraham verheißen hat, zur wahren Erfüllung. In Christus, dem Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch, werden gesegnet alle Völker der Erde. Alle, die an ihn glauben. Alle, die auf ihn hoffen. Dieser Schwur des Knechtes, es ist ein Schwur, der hindeutet auf Christus. Es ist also aus neutestamentlicher Sicht angemessen zu sagen, das, wofür sich Abraham in seinem Alter so ernsthaft einsetzte, war nicht für seinen eigenen Reichtum, für seinen eigenen Ruhm, für seinen eigenen Fortbestand. Es ging Abraham um das Evangelium, um die Erfüllung der Verheißungen Gottes, um den Segen, der über Isaak letztendlich durch Jesus Christus zu allen Völkern der Erde kam. Und das betrifft dich und mich. Wir sitzen hier aufgrund der Zusage, die Gott Abraham tat. Aufgrund des Nachkommens Abrahams, Jesus Christus, der alles erfüllte, alle Bedingungen des Bundes und der uns aus freier Gnade alle Segnungen schenkt, dass wir Erben sein sollen des Himmelreiches, dass all unsere Schuld vergeben ist, dass wir Frieden mit Gott haben sollen, ja, den Gott des Himmels und den Gott der Erde, dass er unser Vater sein soll. Das war Abrahams Hoffnung. Das war sein Anliegen. Das war der Wunsch, den er so ernsthaft verfolgte. Jesus sagt in Johannes 8, Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Abraham erkannte etwas von dem Tag, wo Jesus diesen Segen hervorbringen wird für alle, die an ihn glauben. Weil Jesus selbst mit einem heiligen Schwur dem Vater versprochen hat, alles zu tun, was notwendig ist, um die Erwählten zu retten. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er trug unsere Schuld, er trug unseren Fluch, er bezahlte für unsere Sünde, er verließ die himmlische Herrlichkeit und gab alles auf. Ja, er gab sein Leben als einzigen Weg, wie Sünder, so wie du und ich, den Segen und den Frieden Gottes erfahren können. Einen Segen, der über alles hinausgeht, was auf 10 Kamele passt. Ein Segen, der über alles hinausgeht, was diese Erde fasst. Alle Segnungen der Himmelswelt in Christus.
Und wenn du an Jesus glaubst und gewiss bist, dass deine Sünden bezahlt sind am Kreuz von Golgatha, oh, dann weißt du, ich bin gesegnet in allem.
Und was ich mir wünsche, worauf ich hoffe, worauf mein Leben hinzielt, ist das Reich Christi groß zu machen. Das Evangelium von diesem Segen, der schon Abraham verheißen war, bekannt zu machen in dieser Welt.
Dass noch viele das Evangelium erkennen. Dafür setze ich mich ein. Das ist mein großes Anliegen. Das ist meine Hoffnung, dass die Ehre Christi groß wird in dieser Welt.
Und das war Abrahams Hoffnung, die er mit so viel Ernsthaftigkeit und all seinen Mitteln verfolgte und bestätigt mit seinen letzten aufgeschriebenen Worten. Lerne zu hoffen, wie Abraham. Und dann lerne geistlich dienen, wie Abraham. Abraham hatte viel geleistet in seinem Leben. Er hat viel durchgemacht. Er ist ein Vorbild im Glauben. Er hat so viel erlebt mit Gott. Stell dir vor, du könntest mit Abraham reden und ihm mal berichten lassen, was er alles erlebt hat in seinem Leben.
Doch auch im Alter geht es ihm nicht darum, seinen Ruhestand zu genießen und zu sagen, also ich habe jetzt echt genug geleistet, lasst mich in Ruhe mit all dem, ich will jetzt nochmal ein paar Jahre einfach mal mich amüsieren. Einfach mal mein Leben führen. Ich habe jetzt genug gearbeitet. Ich habe jetzt genug für den Herrn getan.
Nein, so redet Abraham nicht.
Er überlegt, wie kann ich der nachfolgenden Generation beistehen? Wie kann ich den, der nun nach mir das Wort Gottes weiterträgt, wie kann ich ihn unterstützen?
Abraham dient, indem er ein Vorbild gibt in dankbaren und demütigen Glauben. Er hat Gottes Vorsehung und Bewahrung erfahren und er ermutigt nun auch die anderen, auf Gott zu vertrauen. Ich weiß, es sind einige unter uns, die sind ein Segen geworden für die nachfolgende Generation durch ihren Glauben, durch ihr Vorbild, durch ihre Unterweisung.
Abraham, er sorgt vor und er setzt das, was er hat, ein, um das Reich Gottes in dieser Welt, dem Reich Gottes in dieser Welt zu dienen.
Dienst du geistlich mit den Gaben und den Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat?
Vielleicht bist du noch jung und unerfahren, dann lasst uns von Abraham lernen und lasst uns von den Glaubensvätern unserer Tage lernen und nicht so stolz sein und sagen, ach, ich mache das alles selber. Ich mache meine eigenen Erfahrungen. Lass mich in Ruhe mit deiner Weisheit.
Nein, wir sollen lernen, solche zu schätzen und den Dienst solcher zu schätzen, die Gott erlebt haben, die Gottes Vorsehung bezeugen können, die an Weisheit gereift sind, die vertraut sind mit den Wegen des Herrn.
Oder bist du schwach oder krank oder alt? Nun, setze das ein, was Gott dir gegeben hat. Bete ernsthaft, ermutige, dankbar, stärke und fördere, so wie Gott dich befähigt hat. Suche dir einen Platz im Reich Gottes, wie du, selbst wenn du alt und schwach und krank bist, wie du dennoch dich für die investieren kannst, die jetzt Verantwortung übernehmen, die jetzt in Kraft zu dienen haben, die dir nachfolgen im Lauf des Glaubens. Diene Christus in der Gemeinde. Diene Christus in der Gemeinde. Es gibt einen Dienst für jeden Gläubigen in seinem Reich. Diene und setze dich ein und fördere diejenigen, die Gott beauftragt hat, die Gemeinde, die als Ganzes beauftragt ist, das Reich Christi zu bezeugen in dieser Zeit. Bleib nicht passiv und träge. Verschwende deine Zeit nicht. Lerne geistlich dienen wie Abraham. Und zuletzt, lerne geistlich planen wie Abraham. Abraham ist ein wunderbares Beispiel für weise Planung im Vertrauen auf Gottes souveräne Vorsehung. Alles, was Gott beschlossen hat, geschieht. Alles. Aber Abraham plant, und zwar in demütiger Unterordnung unter dem Willen Gottes. Er berücksichtigt alles, was Gottes Wort sagt. Er geht vernünftig und besonnen und weise mit den Mitteln um, die ihm zur Verfügung stehen in Gottes Vorsehung. Nein, Gott führt und leitet nicht nur durch Wunder und spektakuläre Erscheinungen. Nicht jede Entscheidung, die du zu treffen hast, wird dir geoffenbart durch einen Traum oder eine Vision oder irgendwie ein zufällig aufgeschlagenes Wort. Aber wir können Gott verherrlichen und seiner Vorsehung vertrauen, wenn wir im Glauben wandeln und Weisheit gebrauchen und Acht geben auf Gottes Führungen und Hilfen zur rechten Zeit. In den Entscheidungen deines Lebens, die das Wort nicht klar vorgibt, da, wo es eine christliche Freiheit gibt, sei ernsthaft wie Abraham und folge den Prinzipien, die dem Wort Gottes entsprechen, und gebrauche Vernunft und angemessene Mittel im Vertrauen auf den Gott des Himmels und den Gott der Erde, in dessen Hand wir sind. Dazu helfe uns Gott. Amen.